Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte heute mal so ein bisschen kurz erklären, wie das Audio in die Audiothek kommt. Also hier vorne seht ihr ja das Audio und dann haben wir da alle möglichen Logos, Icons, bis es dann hier hinten bei der App ankommt. Mir ist bewusst, dass das alte Logo von der Audiothek ist. Inzwischen benutzt die App ja nur dieses blaue AD-Logo mit dem weißen Hintergrund, was hier in der Mitte drin ist. Eine Frage, die ich hoffe, dass dann am Ende klar ist. Also wir hatten mal, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas auf Twitter so eine Diskussion, wo es darum geht, warum hat das Coronavirus-Update zum Beispiel keine Kapitel, sondern immer nur Zeitmarken. Ich hoffe, das ist so ein Ding, was ihr danach versteht. Zum anderen, ich versuche immer so ein bisschen das mit den Prozessen, wie man sie jetzt aus der Podcasterei im deutschen Bereich so kennt. Das heißt, werdet ihr danach auch so irgendwie Vergleiche zu Reaper, Auphonic, Podlove Publisher und so weiter machen. Erst zum Kontext, woher weiß ich, funktioniert. Das liegt daran, dass ich für eine Abteilung im Bayerischen Rundfunk arbeite, die sich SEP nennt, Softwareentwicklung und Plattformen. Konkret unsere Abteilung ist sozusagen für die ganzen Publikumsprodukte zuständig. Also wir machen sowas wie B24, Webseite, Apps, die BR-Mediathek, die Audiothek eben für die ARD, aber auch so kleinere Sachen wie Blogs oder die Webseite auf BR.de. Ja. Wenn euch das interessiert, wir haben auch zusammen mit diesen anderen Abteilungen so ein gemeinsames Label namens BR Next. Wenn ihr auf brnext.de in einem Wort zusammengeht, da ist so ein Medium-Blog, wo wir und verschiedene andere von unseren Kollegen also ein bisschen über unsere Arbeit und so Methoden und so weiter schreiben. Einmal Gewerke, die seht ihr hier in diesem Kreis, und daneben haben wir aber auch Produktteams, die sich dann eben so über einzelne Themen kümmern, wo dann diese einzelnen Gewerke zusammenkommen. Zum Beispiel das BR-Radio-Team, da sind halt dann ein, zwei Designer drin, ein, zwei iOS-Entwickler, ein, zwei Android-Entwickler, ein, zwei Web-Entwickler und dann halt irgendwie noch ein, zwei Backend-Entwickler. Ich selber komme jetzt aus dem Team Systems Engineering. Das ist im Prinzip so ein bisschen Backends, alles, was sozusagen mit dem Haus innerhalb von BR zu tun hat. Wobei natürlich unsere Web-Entwickler auch Backends machen, aber dann halt raus zu ihren Apps dann. Das BR-Podcast wurde ja schon mal auf einer Subscribe genauer erklärt. Also konkret, ich glaube, das war die erste Subscribe in München 2017. Da haben Erik und Christoph so ein bisschen die Entstehung von dieser Website erzählt. Da ist dann auch folgendes Diagramm drin, was ich jetzt sozusagen ein bisschen wieder recycelt habe, beziehungsweise die aktualisierte Version davon dann hier auch drin habe, was das so einmal grob erklärt. Hier ist sozusagen die aktuelle Version davon. Und hier habe ich nochmal in unserem IAM Enterprise Architecture Tool mal versucht, das mit den aktuellen Modellen da darzustellen. Daneben seht ihr jetzt wieder diese Logos. Also in dem Fall geht es von unten nach oben, also vom Audio über dieses D, ja, was für DIGA-System steht, über ein Tool namens Audio Video. Das ist so ein bisschen wie Auphonic. Das kümmert sich um das Transcoding, kümmert sich um das Hochladen. Und dann gibt es halt diese zwei Wege. Einmal über BR Podcasts, das ist dieses Mediatheks-Logo da mit dem Play-Zeichen per RSS. Richtung ARD und daneben gibt es aber auch den Weg über das Online-CMS, Sofora setzen wir da ein. Das ist so ein kommerzielles Produkt von der Firma in Hamburg, was eigentlich alle Landesrundfunkanstalten, also NDR, WDR, MPR, SWR und so weiter einsetzen, um ihre Webseiten zu machen. Wir gehen nachher nochmal genauer darauf ein, damit ihr das auch auseinanderhalten könnt, weil tatsächlich läuft vieles davon einfach unter BR.de. Und je nachdem, unter welchen Pfad ihr geht, seht ihr dann halt eigentlich eine komplett andere Anwendung, die halt über unseren CDN-Anbieter, in dem Fall ist das Akamai, dann halt zusammengefasst ist. Und oben haben wir dann so ein bisschen zwischen ARD Online, das ist die Abteilung in Mainz, die sich um das Zusammensammeln von diesen ganzen Audio und Videos von allen Teilen der ARD kümmert. Nochmal ein kleines Backend for Frontend nennt sich das, eingebaut, das ja gut im Jahr so ein bisschen Nutzerdaten sammelt, also dass du dann eine Playlist von deinem eigenen Gerät auch auf das andere Gerät bekommst, wenn du auf dem Tablet dieselben Dinge haben möchtest oder auf deinem Rechner. Soweit der große Überblick. Diese Logos, die ihr hier rechts seht, versuche ich immer so ein bisschen mit an dem Rand zu lassen und mit reinzubringen, damit ihr genauer seht, in welchem Bereich wir gerade sind. Fangen wir unten an. Also wir haben hier irgendwie einen Reporter oder einen Autor, der kommt mit einem Audio an, beziehungsweise manchmal ist es sogar so, die leihen sich einfach ein Aufzeichnungsgerät in der Kleingeld-Ausgabe aus, machen ihre Aufnahmen damit und kommen dann wieder zurück und dann landet das Audio automatisch in einem, allgemein gesagt, einem Audio-CMS. Müsst ihr euch so vorstellen wie iTunes, da landen einfach alle Audioschnipsel, die wir irgendwie so haben. Sieht ungefähr so aus. Einfach eine Liste von verschiedenen Beiträgen oder anderen Audioschnipseln. Mit ein paar Metadaten, also wer hat es jetzt bearbeitet, zu welcher Welle, also Programm, Zu welcher Sendung gehört es denn? Wo wurde es denn aufgenommen? In welchem Studio? Oder ist es irgendwo importiert worden? Ist alles eine Windows-Software? Da gibt es jetzt so langsam auch Web-Oberflächen dafür. Die sind bei uns konkret, glaube ich, im Testbetrieb oder so. Und dann kann man eben auf so ein Audio, das hier reingespielt wurde, doppelklicken und dann hat man halt verschiedene Editoren innerhalb von diesem DIGA-System. Das ist, glaube ich, hier der Multitrack-Editor, wobei es hier nur einen Track hat, mit dem man dann halt das Audio zurechtschneiden kann, so wie man es jetzt zum Beispiel aus Reaper ja auch gewohnt ist. Das ist jetzt auch nur so der Original-Screenshot, wie wir bei uns im Wiki haben. Habe ich nachher auch nochmal einen vom Hersteller, das ist die Firma David Systems, die, glaube ich, auch hier in München sitzt und sich hauptsächlich so ein bisschen um den süddeutschen Raum und Nordamerika und so weiter ihre Produkte anbietet. Das sind halt viele einzelne Komponenten, die man sich dann für sein Senderabwicklungssystem zusammensetzen kann. Das ist der eine Weg, ja. Wir haben auch verschiedene Austauschmöglichkeiten mit anderen LRAs. Es gibt irgendwie für, wenn du was von deinem Handy hochladen möchtest, irgendwie so eine VMedia-App. Und dann gibt es natürlich auch Wege, wie du aus anderen Schnitttools, wenn du jetzt mal mehr brauchst, wenn du jetzt ein Hörspiel machst oder sowas, dann zum Beispiel aus Pro Tools oder aus Sequoia, dann auch in dieses Audio-CMS reinkommst. Irgendwann bist du halt fertig mit dem Ding. Jetzt hier so wieder eine Anpassung, dann kannst du es irgendwie weiterschicken. In dem Fall haben wir hier jetzt oben einmal als Freigabemöglichkeiten für online die Möglichkeit Podcast oder die Möglichkeit Sofora. Das sind wieder diese zwei Wege, die ihr vorhin schon gesehen hattet. Und das ist jetzt die aktuelle Fassung von diesem, ich glaube, sie ist jetzt zurzeit live. Da kannst du im Prinzip schon alles auffüllen, bis auf das Bild, also das Episodenbild, sodass es dann von den anderen Systemen weiterverarbeitet werden kann. Vorher war das auch oft so, dass wenn hier irgendwie ein Feld fehlte oder ein Feld nicht ausfüllen konntest, dann musstest du dann nochmal in das nächste System von Hand rein und das konnte es nicht automatisch veröffentlichen in dem Sinn. Man beachte, hier gibt es jetzt auch inzwischen Felder für Staffeln und Episodennummern. Und vom Datenmodell ist es so vorgesehen, es gibt zum Beispiel eine Senderei namens Radio Wissen und eine Senderei kann wieder mehrere Podcast-Feeds haben. Und das kannst du halt dann hier auswählen, in welchen Feed das Audio denn jetzt dann gehen kann. Und am Ende drückst du halt auf Senden. Hier nochmal so ein Screenshot von der aktuellen Version dieses Multitrack-Editors. Also der kann natürlich auch mehrere Spuren und so weiter. Wenn euch das interessiert, die DIGA-System-Leute haben so einen YouTube-Kanal, in dem sie immer alles schön zeigen. Da kann man auch mal reinschauen. Damit wären wir sozusagen in der Box fertig. Und jetzt ist ein komplett anderer Mitarbeiter, der dann jetzt im Zweifelsfall schaut, dass dieses Audio, was jetzt hier über diese Schnittstelle oben raus Richtung Audio-Video, wie eben dieses Auphonic-ähnliche Ding heißt, geschickt wurde, dann auch weitergeht. Also wenn schon alle Felder da sind, dann kann das auch automatisch verarbeitet werden. Also wir hatten ja vorhin gesehen, es gibt diese Podcast-Freigabe. Dann würde Audio-Video sich, nachdem es das über AWS oder irgendeinen anderen Transcoder von MP2 in zum Beispiel MP3 umgewandelt und auf unser CDN hier hochgeladen hat, dann eben weitergeben über eine REST-API an via Podcast in dem Fall. Und das kümmert sich dann darum, dass das einmal eine Webseite dafür gibt und zum anderen, dass es eben einen RSS-Feed gibt, den dann eure Podcatcher oder eure Podcast-Apps oder wie auch immer ihr das nennt, dann konsumieren und abholen können. Und in dem Podcast-Feed ist dann einfach ein Verweis auf unser CDN, wo dann die MP3 in dem Fall jetzt liegt. Das Audio-Video sieht ungefähr so aus. Ist in dem Fall auch schon ein bisschen älter. Vielleicht schreibt man das Ding neu. Das ist eine Eigenentwicklung von Bern in dem Fall, weil es halt sehr, sehr eng in die verschiedenen Prozesse reingeht. Hier unten sieht man die verschiedenen Freigaben. Sehen wir jetzt dann gleich auch mal mehr, wenn wir auch mal eine Sofora-Freigabe mit drin haben. Den Fokus jetzt auf diesen Podcast-Teil. Das wäre jetzt so ein Screenshot aus dieser Podcast-Anwendung. Das ist in dem Fall jetzt eine Vue.js-App mit einem Elixir-Backend, die Episodenseite hostet. Das würde dir dann auch die Shownotes anzeigen, sofern sie in Audio-Video eingetragen wurden. Genau, das ist auch noch so ein Schritt, den man nochmal extern Audio-Video machen muss. Häufig ist es aber so, dass eben der Autor gar keinen Zugriff auf Audio-Video hat. Das heißt, dann wird dann halt ein Word-Dokument an den Redaktionsmitarbeiter oder den Cutter sozusagen mitgegeben und der kümmert sich dann um, wenn er die Episode publiziert, dass er dann auch die Shownotes in das passende Textfeld in Audio-Video nochmal mit reinkopiert. Dann dieser andere Teil über Sofora. Sofora ist halt unser Online-CMS, wie schon gesagt. Hier nochmal so ein Screenshot aus Audio-Video, wenn auch eine Sofora-Freigabe mit dran ist. Und so sieht dann so ein Audiodokument innerhalb von Sofora aus. Und dann kann man halt die Audiodokumente wieder anders auch einbinden, also zum Beispiel dann auch im Programmkalender verknüpfen. Das heißt, man kann hier dann direkt auf Play drücken oder man kann das dann auch, wie man es hier neben sehen, in ein Dokument einbauen, wo die dann alle dann untereinander sind. Und das ist so ein bisschen, ja, Duplicate Content, ist historisch so gewachsen. Das zuvor ist halt, benutzt man halt lange Zeit schon, um diese Webseiten zu machen. Hat dann aber festgestellt, irgendwie die Podcast möchte was Eigenes, Neues machen. Da so ist dieses Neuland, haben wir es intern genannt, das Projekt eben entstanden, die wir vorhin gesehen haben. Das ist sozusagen die Webdarstellung von BRDE, die eben aus diesem Sephora-Kontext kommt. Sephora selber hat auch eine Bearbeitungsoberfläche. In dem Fall ist es eine Java-App auf, ich glaube, das basiert ursprünglich auf diesem selben Framework, was auch Eclipse benutzt. Sieht vielleicht teilweise auch so ähnlich aus an manchen Stellen. Ist halt sehr, sehr CMS-orientiert. Also links sieht man die verschiedenen Seiten, die aus dem CMS gespeist werden. In dem Fall sind wir jetzt im BLDE-Teil. Und dann sieht man halt hier oben so ein bisschen für jeden einzelnen Dokumenttypen her. In dem Fall habe ich jetzt Audiosende rein und hier drin. Und dann kann man halt die einzelnen Dinge öffnen, hat dann so Formulare. Also der größte Teil davon wurde eben automatisch von Audio-Video in Sephora angelegt. Und tatsächlich ist es so, wenn man hier was ändert, dann wird das dadurch, dass es Sephora hier mit einer bidirektionalen Schnittstelle an Audio-Video angebunden ist über eine ActiveMQ oder einfach eine Message-Bus, synchronisiert sich das gegenseitig. Das heißt, ein Redakteur muss nicht unbedingt auf das Audio-Video-Frontend zugreifen, sondern kann auch direkt über sein Sephora-Desk-Client so Metadaten da bearbeiten. Gut, habt ihr soweit schon mal irgendwelche Fragen?
Also nicht direkt Frage, aber für mich wirkt der Prozess vergleichsweise kompliziert. Wie wird denn das angenommen von Redakteuren in der Benutzung? Also ich kann mir vorstellen, da gibt es sicherlich Leute, die sagen so, bleib weg davon mit dem Kram, ich will nichts zu tun haben.
Ist halt ein bisschen Unterschied im Vergleich zu, wie du das jetzt als Podcaster machen würdest, wo du halt alles selber machst. Hier gibt es dann halt auch oft irgendwelche Schichten. Das heißt, es sind einfach verschiedene Leute. Ich habe das ja versucht, mit diesen runden Rollen, die da immer ran sind, so ein bisschen zu kennzeichnen. Als Autor oder sowas kommst du halt einfach nur in das Studio, das wird aufgenommen und erfährst dann erst wieder dann, wenn es dann halt auch online ist, in einem Podcast. Das heißt, du hast mit den anderen Dingen gar nicht so was zu tun.
Das heißt, du siehst auch die Komplexität im Grunde nicht wirklich. Du kippst es einfach nur rein und dann geht der Prozess irgendwie los und wer anders kümmert sich drum.
Genau, also es geht so weit, dass ich hatte dann neulich nachgeforscht, warum zum Beispiel das Episodennummernfeld nicht benutzt wurde. Und es ging so weit, dass der Mensch, der das Audio zusammen mit jemand anders macht, als ich ihn gefragt habe, ja, warum habt ihr das nicht in Audio-Video eingetragen? Die Frage kam, ja, was ist denn Audio-Video? Selbst das ist dann den Leuten, die den Inhalt selber verantworten, gar nicht so bewusst, wie dann die Redaktionsworkflow da hinten aussieht, sondern sie sehen es dann nur noch auf BLDE.
Danke.
Dann machen wir weiter mit dem, wie es in die ARD-Audiothek kommt. Das ist das Setting hier oben. Auch da gibt es wieder zwei Wege. Eben einmal über RSS. Also da gibt es nochmal eigene RSS-Feeds, die ein paar einen Namespace mehr haben und damit halt ein paar Felder mehr. In denen das sind irgendwie noch andere Bildformate oder wir haben ja jetzt irgendwie diese ARD-Ecke, wenn im Cover in einer von den vier Ecken, um sozusagen zu zeigen, okay, der Podcast ist jetzt irgendwie. Ist nicht von Bayern 3, sondern das hat irgendwas mit dieser ARD zu tun, dass die Leute das auch verstehen. Und das soll aber nur auf externen Plattformen angespielt werden. Das heißt, da gibt es zum Beispiel dann in diesem anderen Feed ist dann halt einfach das Coverbild nochmal ohne diese ARD-Ecke drin oder sowas. Ist aber nur eins von mehreren Feldern, das da anders ist. Tatsächlich beim BR ist es so, dass ja, ein Großteil der Podcasts über diesen Weg in den ARD-Core kommt. Und tatsächlich ist das jetzt der Weg, so wie er in 4 bis 8 Wochen sein wird. Das alte System hat jetzt keinen Sinn gemacht, an der Stelle zu erklären, weil es eben gerade abgelöst wird. Ja. Und wir haben aber so ein paar Fälle, wo es Inhalte gibt, die nicht als Podcast-Feed zur Verfügung stehen sollen oder sowas. Also manchmal ist es so Exklusiv-Content, der dann irgendwie eine Woche vorher früher in der Audiothek ist oder irgendwelche Kinderinhalte. Da gibt es dann eben diesen anderen Weg. Bei anderen LLAs, ist es auch so, dass alle Inhalte über diesen anderen Weg kommen und der nennt sich TVA. Und das steht für TV Anytime. Ist halt einfach so was, ein eigenes XML-Format, das zum Beispiel auch benutzt wird, um die ARD-Mediathek den Inhalten zu versorgen. Und das kann natürlich auch Audios und das ist dieser TVA-Weg, der hier rechts da abgebildet ist. Und das landet dann alles in einem großen Datentopf und kann dann da wieder abgefragt werden. Das Projekt heißt, glaube ich, Core API 2.0. Sind halt Microservices in der Cloud, die alle mit einem Message-Bus zusammenhängen. Und dann kann halt jeder, der Daten davon braucht, sich da irgendwie ranhängen und bekommt die dann in dem Format gepusht. Bei den bisherigen Zulieferungen war es halt auch hier unten so, dass das jeweils gepolt werden musste. Hier gibt es irgendwie diesen Podcast-Importer, der halt regelmäßig schauen muss, gibt es in den Feeds was Neues. TVA ist es analog. Und deswegen, das ist hier so leicht eingegraut dargestellt, ist hier angedacht und die SNLAs machen das jetzt auch schon, dass es auch eine REST-API gibt, wo man direkt was dahin pushen kann. Sie hoffen sich halt dadurch, dass neue Metadatenfelder oder so schneller durchkommen, weil hier ist halt immer so, du musst erst mit dem Hersteller von dem Ding hier reden, musst dann in deine konkrete Umsetzung dieses Felder überall einbauen, dass die hier rauskommen und dann musst du hier wieder pollen und schauen, dass du es bei dir wieder in dein Datenschema reinmappst. Hofft man sich halt, dass über diese neue REST-API dann schneller und einfacher geht. Ja. Ende ist es aber dann, wenn es in der Datenpool drin ist, egal über welches Weg es da reinkam. Und von da haben wir jetzt wieder nach oben gescrollt. Es ist jetzt so, tatsächlich diesen Block haben wir ursprünglich damit verbrochen. Also wir haben irgendwie, glaube ich, auf 5 oder 6 Jahren oder sowas mit den nativen Audiotext-Clients angefangen. Die hingen damals direkt an der REST-API von dem alten System eben. Haben jetzt im letzten Jahr hier diese Zwischenschicht eingebaut, die jetzt eben einmal erlaubt, dass sich diese Clients hier unten synken können. Da gibt es jetzt auch einen gemeinsamen Login. Also man kann sich mit einem Login in der Mediathek und in der Audiothek einloggen und vielleicht in Zukunft an den vielen anderen Anwendungen aus dem Kontext auch, ohne dass man sich da jetzt extra einen Account machen muss. Das ist eigentlich so das im Großen und Ganzen, wie es darüber läuft. Und tatsächlich das Audio, die Audio-URL ist genau die gleiche, wie im Feed drin steht. Das wird nicht nochmal extra rüberkopiert, sondern das wird einfach referenziert und wenn ihr dann in der Audiothek auf Play drückt, holt er es von da oder wenn ihr halt den Auto-Download entsprechend aktiviert habt. Rechts haben wir hier einfach nochmal eine andere Sephora-Instanz, mit der man die kuratierten Seiten gemanagt werden. Und hier links ist so ein EBU-Projekt, über das die Empfehlungen auf der Seite denn zum Beispiel unter der Episode generiert werden. Dass dann nicht jeder LRA was Eigenes machen muss, sondern da haben sich dann die einfachen Rundfunkanstalten innerhalb Europas, die EBU-Mitgliedsanstalten halt zusammengeschlossen und machen da gemeinsame Dinge. Das wäre jetzt mal zwei Screenshots aus der Audiothek. Web, links oben ist die alte Audiothek-Web-Version. Das war da vereinfacht gesagt, einfach via Podcast mit einem anderen CSS. So ein bisschen mehr Anpassung waren es natürlich schon. Und die neue Variante, die jetzt, glaube ich, seit 2-3 Monaten online ist, die kommt jetzt tatsächlich von dem Team in Mainz, das auch die Mediathek macht. Also man hofft sich da so ein bisschen eine Komponenten-Library, die man für alle großen Projekte da einsetzen kann. Und daneben gibt es natürlich dann auch die iOS und die Android-App. Die hat natürlich dann auch CarPlay oder Android Auto und wie das alles so heißt. Und für Voice gibt es was auch immer für einen Sprachassistenten du gerne benutzt. Kannst entweder dann die On-Demand-Inhalte hören oder eben auch Livestreams, wenn du es möchtest. Grob so ein bisschen zur Struktur der Web-App und App. Die Startseite ist voll kuratiert. Also da gibt es eine Redaktion, die entweder in Mainz oder in München sitzt, also je nachdem, wo die Schichten gerade sind. Die schauen halt, okay, was läuft gut, hören auch selber ein bisschen rein und bringen dann halt die interessanten Themen auf die Startseite. Zum einen können die ganzen Podcasts sind in einzelne Rubriken eingeteilt, die ihr hier in den mittleren Screenshots seht. Die Redaktion hat aber auch die Möglichkeit, Sammlungen oder Themen, wie es jetzt hier im Screenshot genannt ist, anzulegen, wo man dann einzelne Episoden einfach in eine Kuration legen kann, also so wie es von Fütter zum Beispiel auch kennt. Und natürlich eine Episodenseite selber gibt es natürlich auch. Live-Radio ist auch drin, Login hat man auch schon erwähnt und genau, man kann dann diese ganzen Dinge, die man so anhören möchte oder angehört hat, in Merklisten und Playlisten ablegen, die auch gesynkt werden, zumindest zwischen den nativen Apps. Die Playlisten selber, im Web haben wir, glaube ich, momentan nur die Merkliste. Ja. Die Playliste, da ist dann momentan rein nativ. Natürlich auf den nativen Clients kann man auch Dinge automatisch runterlassen, die man von einer Podcast-App so ein bisschen gewohnt ist, wobei das halt nicht so wirklich hundertprozentig eine Podcast-App ist. Aber genau, hier hatte ich noch einen Screen zu den Verantwortlichkeiten. Bei uns sind die Entwickler für die nativen Clients und eine Produktmanagerin, die sozusagen das Bindeglied ist zwischen AD Online, die in Mainz sitzen, die macht jetzt eben dieses ganze Betreiben jetzt das Backend, das Login, kümmert sich um die QA, das Produktmanagement. Dann gibt es noch die Kollegen vom SWR Audio Lab, die in Baden-Baden, glaube ich, sitzen. Die kümmern sich jetzt um diesen Amazon Radio Skill Ticket Sachen. Das heißt, der Voice-Teil für ihn kommt von denen. Und dann eben die EBU, die sich um diese Empfehlungserrückung kümmert. Ja. Gut, dann wären wir so durch die Folien grob durch und können so ein bisschen noch in die Apps schauen. Oder habt ihr denn noch irgendwelche Fragen, die man direkt beantworten können?
Naja, von der Komplexität erinnert mich das sehr stark an die öffentliche Verwaltung in Deutschland.
Ja.
Mit vielen Freigaben dazwischen, vielen Stufen dazwischen, diversen Netzen. Was mich interessiert, ist das alles auf eigener Hardware-Infrastruktur oder ist das schon modern bei einem von den Hyperscalern oder bei mehreren Hyperscalern?
Die älteren Systeme sind on-premise. Teilweise haben wir da einzelne Rechenzentren, die aber jetzt auch dann stückweise auf Kubernetes. Seht ihr meinen Screen noch? Also in dem Diagramm sieht man so ein bisschen, ja, das Digger-System und das Audio-Video-Ding ist on-premise. Das Neuland ist in dem Fall schon im Cluster. Der wird regelmäßig wieder ausgeschrieben, wo wir das, bei welchem Cloud-Anbieter wir das hosten. Da ist es gerade die Google-Plattform. Davor war aber beim AWS. Wer die nächste Ausschreibung gewinnt, keine Ahnung. Wir haben da auch noch so unser eigenes Framework auf Terraform-Basis, wenn ich das richtig verstanden habe, um das ein bisschen wegzuabstrahieren, auf welchem Cloud-Anbieter da man gerade ist.
Das ist auch klar, das muss man jedes Jahr oder alle 2 Jahre ausschreiben. Das
ist irgendwie so. Ganz da ist natürlich, also das sind natürlich auch immer gewisse Umzugskosten und Aufwände miteinander verbunden, weil die im Zweifel halt alle verschiedene APIs haben. Aber klar, da muss man einfach auch schreiben, wie den Vergleich, den du vorhin auch schon gebracht hattest. Bei ARD Online, das ist in Zwischenzeit, das neue Zeug ist alles auch in der Google Cloud gehostet.
Ja, dankeschön.
Genau, das ist die Webversion eben, die neue. Ach stimmt, wir haben da jetzt auch, weil die ARD auch Rechte für die Audio-Livestream für die Bundesliga hat, sind jetzt auch gerade, wenn sie laufen, auf der Startseite als Eventstreams mit drauf. Hier haben wir halt eben 4 besondere Sammlungen, die rausgehoben sind. Das sind aber auch, glaube ich, immer die. Und dann hier eben die anderen. Das stellt eben die Audio-Text-Redaktion immer entsprechend zusammen. Und dann halt so ein bisschen Mais gehört, ist gerade immer Corona relativ weit oben. Und dann halt noch so ein bisschen ausgewählte Podcasts. Und man kann sich dann aber auch, wenn man irgendwas Konkretes sucht, zu seiner entsprechenden Heimatwelle durchklicken. Dann findet dann halt auch die entsprechenden sowohl Livestreams vom Radioprogramm als auch die einzelnen Sendereien oder Podcasts, wie man auch mal es nennen möchte. Zum Beispiel das Tagesticket. Und dann ja, die einzelnen Sendungen. Wenn ich jetzt eingeloggt werde, könnte ich es dann auch in so eine Merkliste reinlegen und so weiter. Hier sind diese Rubriken, die kann man jetzt auch kuratieren. Lange Zeit war das einfach nur, also einmal Mais gehört mit ein paar ausgewählten Sendungen aus der Rubrik. Zwischenzeit kann hier auch die Redaktion für diese Rubrik entsprechende Audios oben reinlegen. Oder einfach eigentlich beliebig konfigurieren, ja. So, dann gehen wir nochmal auf. Also das wäre, wie gesagt, das Podcast-Center. Das lebt von der URL her unter pr.de/mediathek/podcast, weil es eben thematisch zur Mediathek dazu gehört, aber eigentlich eine komplett eigene Anwendung ist. Wenn ihr nur auf pr geht, dann aus vordergespeisten Webseiten. Wenn ihr auf Nachrichten geht, dann seid ihr wieder in einer anderen Web-App. Das ist die React. Das ist eine React-Web-App. In dem Fall mit Next.js, wie die Audiothek eigentlich auch. Und da haben wir halt eben diese Doppelung. Also früher wurden Podcasts immer mehr so als, ja, das kann man das Zeug dann zum Nachhören, wenn man irgendwas verpasst hat, benutzen. Davon ist man jetzt so langsam auch weggekommen. Wir haben fürs Nachhören jetzt eigentlich ein neues Projekt, das nennt sich BR Radio. Das ist aus historischen Gründen noch ein Pop-up momentan, weil es die Leute so gewohnt sind. Und da hat man dann halt die Möglichkeit, das Ding abzuspielen, aber eben auch zurückzuspulen, jetzt auf 5 Stunden oder sowas, ja. Man sieht dann aber auch immer so ein bisschen, was da so drin ist. Das ist das Projekt, in dem ich, wenn ich nicht gerade wie in diesem Monat zur Audiothek ausklicken bin, mein Hauptprojekt ist. Und dann ist halt immer die Frage, okay, wie findet man die Inhalte danach? Ja, also wenn es aus dem Nachhörfenster raus ist und das ist ein Thema, auf dem wir jetzt aktiv arbeiten.
Das heißt, ich kann da das Radio quasi zurückspulen? Also das, was gerade live läuft, oder?
Genau.
Ah, das ist cool.
Und das ist halt für diese, du möchtest nur das hören, was du verpasst hast oder sowas, eigentlich der Anwendungsfall und musst immer nicht nur schauen, gibt es als Podcast oder nicht, sondern da ist einfach so, für alle Wellen kannst du da zurückspulen und wir versuchen das gerade auch ein bisschen nach länger auszudehnen, dass es noch länger geht. Das wird demnächst passieren. Es ist, da musste noch irgendwie so Nutzungsrechte und so Zeug geklärt werden. Da, ja.
Aber das verschwindet dann nach 24 Stunden wieder, oder?
Momentan nach 5 und wir versuchen das eben auf mehrere Tage dann auszudehnen, ja. Mhm. Und alles, was du sagen länger hören möchtest, das musst du dann als Podcast oder in der Audiothek dann raussuchen. Und das ist halt momentan so diese Doppelstruktur, die ich da vorhin versucht habe zu erklären. Wenn du irgendwie das in einem Podcast suchst, dann ist es mit dem Programmkalender nicht so direkt verlinkt. Weil es halt getrennte Systeme sind, ja. Und dieses Mapping von einer Sendung mit einer Ausstrahlung im Programmkalender aus einer ganz anderen Richtung kommt, als das ist jetzt ein Audio. In dem Moment, wo das Audio nicht in Sofora lebt, kann man das schwer miteinander verknüpfen. Habt ihr irgendeinen BR-Podcast, den ihr hört?
Ich höre True Crime gerade, der ist echt ziemlich gut.
Von Bayern 3 ist der, ne?
Ja, der da, okay. Genau.
Genau, da sieht man so ein bisschen auch dieses Episodennummernfeld und Staffelnummern. Das ist dann, je nachdem, wo du hier drin bist, wird es dann anders angestellt. Da hatten wir auch nochmal extra irgendwann extra Features eingebaut. Landet dann natürlich auch entsprechend im Feed. Das heißt, wenn eure Podcast-App das unterstützt, dann zeigt die auch direkt die Folgennummer an. Und hat auch so ein bisschen, also wenn Zeug bei uns mit Staffel-Ding gekennzeichnet ist, landet halt auch mal die neueste Folge oben. Nicht die neueste Folge oben, sondern da ist es oft so, dass es ja aufeinander aufbauend ist. Ob das jetzt hier genauso passt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist da jede Folge einzelstehend auch, oder? Ich kenne den
Podcast. Ja, das sind einzelne Folgen. Also da gibt es einzelne Themen und einzelne Folgen.
Ja, also das war ursprünglich für so Sachen wie einfach machen, wo halt tatsächlich irgendwie keinen Sinn macht, das Zeug quer durchzuhören, sondern das sollte man auch bei Folge 1 dann anfangen. Und dann gibt es natürlich auch Fälle, wo das dann unterschiedlich benutzt wird. Das ist ein Podcast, da geht es um die Redaktion. Das ist noch vom Computermagazin, glaube ich. Und das hier zum Beispiel ist das sehr unterschiedlich, ob jetzt die Episodennummer vorne mit dran steht oder nicht. Da sieht man so ein bisschen, hier haben sie das extra Feld dafür ausgefüllt. Dann, weil es halt ständig jemand anders macht, hier ein paar Mal nicht. Und jetzt haben sie angefangen, das einfach in den Titel vorne reinzuschreiben, dass es auch wirklich in jeder Ab vorne dran steht oder sowas. Müssen wir nochmal nachfragen, warum sie das wie und wo gemacht haben. Und hier sieht man zum Beispiel dann die Shownotes. Aber da muss ich euch ja nichts erzählen. Da habt ihr im WordPress wahrscheinlich mehr Möglichkeiten als hier. Und denselben Inhalt gibt es dann halt natürlich auch in der Audiothek. Das ist die alte Version. Da sieht man auch die Ähnlichkeiten.
Genau. Gibt es eigentlich für alle Podcasts ein RSS-Feed oder macht die ARD da Unterschiede?
Es ist die Frage, wie du Podcast definierst, ja. Ich bin da eigentlich so jemand, der sagt, okay, nur wenn es ein Feed hat, ist es auch ein Podcast. Aber klar, die Marketingrichtung oder Spotify oder sowas, die sagen ja zu allem Podcast, egal ob es ein Feed hat oder nicht. Generell, also es gibt so Dinge, wo, dass du halt neue Inhalte dann mal eine Woche früher nur in der Audiothek hören kannst oder sowas. Irgendwann gibt es dann aber auch, es wird dann der Feed auch freigeschaltet, ja.
Mich hätte noch interessiert, ihr habt ja jetzt auch die Audiothek-App. Die macht ihr mittlerweile mit React Native, glaube ich, oder?
Nee, das ist nicht? Tatsächlich, also bei uns in der Abteilung machen wir alles nativ.
Okay.
Das heißt, wir haben dann extra, ja, für iOS halt Swift und für Android halt. Ach, das habe ich jetzt den Namen schon vergessen. Mhm. Und die benutzen dann halt einfach den Rest oder eine GraphQL-API. Also meistens machen wir, wenn wir neues Zeug machen, GraphQL bei uns. Gibt es halt dann, der Designer definiert halt, welche Screens gibt es, setzen die Entwickler das jeweils um oder beziehungsweise konzeptioniert wird es eigentlich gemeinsam, ja.
Aber die Apps sind nicht irgendwie Open Source oder so?
Nee, ist halt auch immer so ein bisschen, also klar, wir sind eigentlich aus den Rundfunkgebühren zahlt. Damit ist es ja eigentlich Geld von allen. Das Problem ist aber, wir dürfen zum einen keinen kommerziellen Anbieter Konkurrenz machen und zum anderen haben wir auch einfach nicht die Zeit dafür, zumindest bisher gehabt, das Zeug in einen Zustand zu bringen, wo man es tatsächlich open sourcen kann. Also gewisse Backend-Dinge oder unser SE-Team hat da eigentlich ganz, ganz nette Dinge gebaut, die man durchaus mal veröffentlichen kann. Aber bis man dazu kommt, das mal so in einen Zustand zu bringen, wo man es veröffentlichen kann, gibt es schon von jemand anders schon wieder viel anders oder besser oder sowas. Ja. Mhm. Am Ende ist man halt dann doch unter Produktdruck und wir sind jetzt auch nicht unendlich viele Leute, sodass man sich mal ein halbes Jahr Zeit nehmen könnte oder wie auch immer es dauert, ein Projekt in den Zustand zu bringen, wo man es veröffentlichen kann. Muss dann ja auch immer Support leisten, wenn andere Leute es versuchen einzusetzen und Issues machen oder sowas. Ja. Gut, dann beendet man an der Stelle am besten mal den aufgezeichneten Teil und gehen ganz gemütlich hier. viele Leute in der Aufzeichnung. Ciao. Und genau, falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch ja gerne auch nochmal bei mir melden. Details stehen dann auf der Webseite.